Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Simp. Also heute war der Plopper bei mir aber auch nicht so gut. Da hättest du ruhig mit einsteigen können, Sabrina. Denn Sabrina ist heute wieder an meiner Seite und es heißt Freestyle Motocross Teil 2. Leute.
Geil.
Das wäre jetzt der Moment gewesen, wo du was sagen kannst. Okay, gut, dann nicht. Ja, möchtest du jetzt was sagen oder nicht?
Nee.
Okay, das gut, dann gut halt an. Eben. Ich wollte es auch gerade sagen. Also genau, wer sich wundert, warum Sabrina an meiner Seite ist. Sabrina ist eigentlich so das größte Groupie-Fangirl für FMX, was ich bei mir im Bekanntenkreis habe. Alle anderen, die ich irgendwie kenne, die dafür eine gewisse Affinität haben, die sind halt so, ja, mal Sachen geguckt, Sachen mitbekommen und alles schön und alles gut, aber nicht auf solch einem Nerd-Level wie Sabrina. Man muss auch dazu sagen, Sabrina und ich haben schon einige Nerd-Talks, was Freestyle Motocross und auch andere Sportarten angeht, hinter uns. Und deshalb haben wir gesagt, komm, das nehmen wir einfach mal auf, um nämlich die Leute abzuholen, die Folge 1 nicht gehört haben von der FMX-Reihe. Wir nehmen das ganze Spielchen einfach mal auf und beleuchten mal wieder diese ganze FMX-Serie, beziehungsweise die Nische, muss man ja leider Gottes sagen, da sie ja ein wenig an Hype oder Zuspruch irgendwo auch verloren hat. Und dann dachten wir, naja gut, dann passt es doch perfekt wie Arsch auf einmal, wenn wir da mal so ein bisschen drüber reden. Und da kommen sehr lustige Gespräche bei rum, finde ich zumindest. Und der Vorteil ist, ich lerne auch was Neues.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt dafür geeignet bin, jemandem da was zu erklären, aber
ja, das werden wir dann heute im Laufe der Folge schon feststellen, spätestens am Ende, weil wir uns so ein kleines neues Format ausgedacht haben, was, glaube ich, sehr lustig werden könnte. Kann ich mir tatsächlich vorstellen. So ein bisschen zur Einordnung für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was wir heute machen. Wir haben uns in Folge 1 so ein bisschen darum gekümmert und sind auch gerne mal hier und da ein bisschen abgedriftet, was praktisch Freestyle Motocross überhaupt bedeutet, wo es so ein bisschen herkommt, wo wir unsere Berührungspunkte mit hatten, was wir für Geschichten auf der Seele hatten, beziehungsweise auf der Zunge liegen hatten, die wir unbedingt mal loswerden wollten, sind auch schon so ein bisschen auf Historie eingegangen, aber haben mehr oder minder so einen gewissen Rundumschlag, kann man mal sagen, gemacht. Und da haben wir uns gesagt, okay, gut, für Folge 2 wollen wir da, okay, gut, nicht wir, sondern Sabrina hat die meiste Arbeit geleistet, weil sie einfach vor mir schon fertig war mit dem Ganzen. haben wir uns gedacht, okay, gehen wir einfach mal auf die Historie 1 vom Freestyle Motocross. Und da haben wir ein 5-seitiges Pamphlet, wo wir mal gucken, wie weit wir heute kommen, ob wir tatsächlich mit einem durchkommen oder nicht. Ich habe es mir schon durchgelesen und es sind sehr interessante Dinge dabei. Und ich habe auch schon gesagt, ich habe zu dem einen oder anderen auch viel zu sagen oder zumindest eine nette Anekdote, was mir so ein bisschen einfällt, wann ich Berührungspunkte damit hatte und. Deshalb gehe ich mal stark davon aus, dass es sehr lustig wird. Und Sabrina, deine Möglichkeit, bevor wir einsteigen, noch etwas zu sagen. Möchtest du vielleicht auch sowas sagen wie Hallo oder irgendwas anderes?
Guten Morgen. Ganz so früh am Tag ist ja nicht mehr, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Okay, gut. Und mit solch einem Elan starten wir einfach direkt in die Folge.
Und bevor gucken wir uns so hier weiter angähnen.
Und gucken jetzt einfach mal so ein bisschen. Und zwar, wo kommt FMX ursprünglich her? Nochmal kurz zum Abholen. Freestyle Motocross bedeutet, dass ich auf einer Motocross-Maschine über sehr große Sprünge springe und innerhalb der Luft Akrobatik vollziehe. Das Ganze einfach mal kurz und knapp erklärt. Und wenn man so ein bisschen an verrückte Stunts denkt, die stattgefunden haben auf einem Motorrad, was aber auch nicht mal zwingend dringend ein Motocross-Bike sein muss, und dann so vielleicht an die 50er, 60er, 70er Jahre zurückdenkt, dann ist eigentlich ein Name sehr präsent. Und nein, ich meine nicht Travis Pastrana, der ist noch nicht so alt, wie ich ja letzte Folge lernen durfte, sondern tatsächlich einen anderen Namen. Und Sabrina, da darfst du gerne uns mal aufklären, was du nämlich als ersten Punkt so schön geschrieben hast, was ich auch sehr interessant fand.
Ja, ich denke mal, jeder wird ihn kennen, Evel Knievel. Das war eigentlich der Vorreiter, wenn es darum geht, verrückte Sachen auf dem Motorrad zu machen. Damals noch ohne nennenswerten Federweg, ohne irgendwelche Sonderausstattung oder was auch immer, ist der Sprünge gesprungen, wo sich bis heute die Fahrer einscheißen, muss man wirklich sagen, die teilweise nachzumachen.
Ja, ich will auch gar nicht wissen, was der damals vielleicht an Medikamenten oder ähnliches genommen hat, damit er sich darauf einlassen konnte.
Definitiv. Und also man sieht ja hier 1967 diesen hat er diesen Sprung probiert über die Caesar Palace Fountains, also wer das kennt, diesen Caesar's Palace in Las Vegas, diese riesen Wasserspiele vor dem Hotel, hat er versucht drüber zu springen, hat dann in seiner Karriere 75 Sprünge zumindest versucht, immer von Rampe zu Rampe, was ja schon für die Zeit damals, wenn man sich das einfach überlegt, dass das jetzt mehr als 50 Jahre in der Vergangenheit liegt, das ist krass.
Das ist tatsächlich echt extrem. Das hätte ich halt auch nicht gedacht. Vor allem Ewe Knieve, wer Ewe Knieve nicht kennt. Also es gibt ja jede Menge Videos auch da wieder dazu. Aber ich glaube, der ist damals auf einer Harley ist der damals gefahren, richtig?
Unter anderem. Also der hatte immer mal unterschiedliche Motorräder, wenn ich mich nicht täusche.
Aber es war wirklich, also Ewe Knieve war ja so ein bisschen das Maskottchen von Amerika, eine gewisse Zeit lang, ja, zu seiner Hochphase. Also wirklich, das ist ja auch der Hammer, das ist so wie der, ja, Elvis auf Drogen, sage ich jetzt mal, in seiner Kostümart.
Oder was Captain das angeht, America auf dem Moped.
Das kann man auch sagen, ja, ich glaube, das trifft es sogar noch besser. Also tatsächlich Stars and Stripes, es war immer eine Riesenshow, was man so mitbekommen hat. Das war, ja, typisch Amerika, es war Entertainment, es war ein Event und für diesen einen Sprung an dem einen Tag wurde aber der gesamte Tag eingeplant mit Vorshow, Aftershow und alles mögliche, Interviews, was sie da nicht alles gemacht haben. Und selbst wenn es einfach nur war, dass sie eine halbe Stunde lang immer nur die Hindernisse gefilmt haben, wo er drüber springt. Oder das
Motorrad, ja, ja,
oder nicht, wie auch immer.
Er hat sich ja auch nicht hingestellt und ist losgefahren, sondern er ist dann fünfmal angefahren, wieder umgekehrt, einfach nur um diese Show, diese Spannung zu halten. Wann springt er denn jetzt tatsächlich?
Das ist aber auch wirklich richtig typisch Entertainer, typisch Amerika so ein bisschen. Gerade wenn ich so an die 60er, 70er Jahre denke, das passt so perfekt. Anfahren, abbrechen, oh, ist es gut genug oder nicht? Wenn ich mir das vorstelle, wenn du das hier in Deutschland machen würdest, beim ersten Mal würden sie noch mitmachen, beim zweiten Mal vielleicht auch und spätestens beim dritten Mal würden sie dich wahrscheinlich auspfeifen.
Mhm. Absolut.
Genau, also mit Ewe Knieve, er war eigentlich so der erste große Name und bekanntere Name, der ja auch in den Mainstream-Medien sehr verbreitet war und von dem gab es ja Actionfiguren und alles Mögliche. Ich meine, selbst heute findet man noch Nachbauten von seinen Motorrädern und selbst heute gibt es auch noch Leute, die versuchen, diese Stunts nachzumachen, wie beispielsweise Travis Pastrana das probiert hat. Vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren, oder war das vor Corona? Ich gucke einmal kurz nach. Und zwar ist er nämlich auch in Las Vegas, ist er, glaube ich, über die Busse gesprungen. So. Ewe Knieve, Travis Pastrana, dann gucken wir doch einmal. Genau. Ja, nee, er ist nämlich die Caesars Fountains gesprungen.
Ja, genau. Das, was Ewe Knieve dann 1967 gemacht hat. Das hat aber noch jemand... Oh, wer war es denn? Mike Metzger war es, glaube ich, nicht. Irgendein anderer Fahrer hat das auch noch gemacht.
Das kann gut sein. Die Frage, die sich nur stellt, auf was für ein Motorrad, weil...
Ja, die waren halt
auch auf einer Motocross. Ja, und Travis Pastrana hat das Ganze nämlich auf einer Indian Scout gemacht.
Oh, krass.
Und das ist halt, also klar, das Ding ist völlig umgebaut und wenn man Travis Pastrana mit seinem 1,87 oder was er eben an den Maßstab bringt, sich auf dem Motorrad anguckt, dann sieht das aus, als wenn ich auf irgendwelchen Motorrädern sitze. Also es sieht aus wie ein Pocketbike unter ihm.
Wer war denn das, der die Tower Bridge gesprungen ist? War das Madison?
War das nicht Robert Madison? Ich weiß nicht, ob, ich weiß nicht, war das nicht, nee, Ronnie Renner war das nicht, das war entweder
Ich glaube Meadow war es.
Das kann gut sein.
Das war nämlich auch.
Ja, es ist auf jeden Fall cool mega damals. Bekannt. Das hat er damals noch auf einer Yamaha, war das, glaube ich, gemacht. Wenn mich das nicht ganz täuscht, ist er auf der Yamaha YZ250 oder sowas. Zweitakt ist er das Ding. Das war das, wo er praktisch den Step-Up gesprungen ist auf den Torbogen und dann von oben auch wieder runtergesprungen ist, oder?
Genau. Genau das. Ja, es waren halt einfach riesige Medienereignisse, damals wie heute, aber wenn man sich einfach die Motorräder von vor über 50 Jahren anguckt, im Vergleich zu den Motorrädern von heute, ist das natürlich, finde ich, noch eine viel größere Errungenschaft und bedarf sehr viel mehr Mut, sowas überhaupt zu machen.
Ja, das auf jeden Fall. Hattest du zufällig noch gehört, was ich gerade eben gesagt habe, bevor mein Signal weggegangen ist?
Nee, was dann?
Okay, gut, dann wird das, denke ich mal, sehr lustig werden beim Nachhören. Es kann sehr gut sein, dass es Robbie Madison war. Und er ist meiner Meinung nach mit einer Yamaha YZ 250 Zweitakt gesprungen. Und das war nämlich der Step-Up auf den Torbogen und der Drop wieder runter. Wo er beim Drop nämlich noch fast sich auf die Fresse gepackt hätte.
Stimmt, ja.
Und das war nämlich, das ist ja echt schon relativ lange her, was das Ganze angeht. Aber das war echt ein Medienereignis. Da war ja Las Vegas stand komplett still, hat nur da drauf geguckt. Und dass der das Ding noch gerettet hat, das ist für mich immer noch ein Wunder.
Mhm, absolut.
Also echt extrem. Ja. So, genau. Du hattest was Schönes gesagt über die Motorräder. Das höre ich mir gerne in der Post-Production an. Aber ja, du hast vollkommen recht, auf diesen Mopeds das Ganze abzuziehen, das ist schon, also das hat einfach Respekt verdient. Das kann man anders nicht sagen. Das ist echt einfach nur extrem. Gut, das heißt, wir haben Ewe Knieve so ein bisschen als Ausgangspunkt für den ersten großen Namen, der mehr was mit Freestyle Motocross zu tun hat, als wirklich Motocross, sage ich jetzt mal. Auch wenn man wahrscheinlich eher sagen könnte, Ewe Knieve war der erste richtige Stuntman, der an Berühmtheit erlangt hat, aber naja. Ja. Das ist immer halt so. Genau. Und dann geht's auch schon weiter. Dann springen wir auch relativ weit, beziehungsweise in deiner Liste ist ein relativ weiter Sprung dabei.
Wie 44 Jahre. Dann geht's weiter. Oktober 1981 hat jemand das erste Mal auf irgendeinem Motocross, das war damals eine 80-Kubik-Maschine, einen Backflip versucht von Rampe zu Rampe. Das war ein José Yanes, wie auch immer man das ausspricht. Also mein Spanisch ist
ähnlich gut wie deins. Wahrscheinlich ist es relativ gut. Very good.
Der hat da wohl relativ lange immer ist er immer in den Fluss gesprungen, hat immer kurz vorher noch den Motor gekillt, dass er das Motorrad nicht kaputt macht. Ist dann irgendwann gelandet, hat es dann immer weiter versucht und sich dabei natürlich, wie es kommen musste, auch schwer verletzt. Also eine schwere Knieverletzung, die ihn lange zur Auszeit gezwungen hat. Aber er hat damit natürlich schon ein bisschen so diesen Hype gestartet um den Backflip, der ja jahrelang als unmöglich auf einem Motorrad galt.
Und das halt 1991. Genau. Das finde ich halt ist auch ein Wort.
Also fast 10 Jahre, oder eigentlich 10 Jahre, bevor er dann tatsächlich mal gelandet wurde.
Sogar noch länger. Bis das er tatsächlich gelandet wurde.
2002 wurde er dann tatsächlich gelandet,
ja. Ja, gut, okay.
Auf einer großen.
Aber das finde ich halt eben auch sehr lustig, auf einer 80-Kubik-Maschine. Also wer mit Motocross nicht viel am Hut hat, die 80-Kubik-Maschinen haben normalerweise kleinere Räder, kleinere Räder. Ich habe jetzt gerade nicht die Zollgrößen im Kopf und sind aber allgemein ein bisschen kleiner. Mit einem Pocketbike. Pocketbike ist noch kleiner. Es ist so ein Zwitter aus Pocketbike und ernstzunehmender Motocross-Maschine, kann man eigentlich sagen, was die 80 Kubik angeht. Und es ist ja eigentlich halt auch ein interessanter
Federweg vor allem.
Ja, gut.
Ich stelle mir die Landungen da auch echt witzig vor.
Ja, das stimmt. Wenn ich aber jetzt so drüber nachdenke, ist ja letztlich auch alles Einstellungssache. Gut, okay, 90er Jahre, aber ich meine, da gab es ja auch schon Rallye Dakar und sowas hat ja auch schon stattgefunden. Das heißt, es müsste eigentlich vernünftige Fahrwerke gegeben haben, die du ja im Zweifel zwar nachrüsten kannst. Und ich glaube, ganz ehrlich, wenn der José das Ding gefahren ist, war ihm das, glaube ich, vollkommen egal, wie dolle es scheppert. Hauptsache, er steht das Ding irgendwann.
Ja. Ich springe jetzt mal weiter, einfach zwei Jahre in die Zukunft. Ja. Da ist nämlich der nächste Versuch dann auf einer CR80 auch wieder. Und da merkt man dann auch schon so diese Verwandtschaft zum BMX. Aber auch BMX-Profi, dann eben auch den Backflip versucht hat. Und ihm ging es ähnlich wie dem José. Schwere Verletzungen, jahrelang verletzt gewesen, weil er auch wieder bei einem Backflip gecrashed ist.
Das sind halt aber auch echt wieder solche Nummern, da haben wir ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Das ist halt wirklich ein Tanz auf Messerschneide. So, weil es kann alles richtig gut gehen, aber es kann halt so schnell so vieles einfach kaputt gehen und nicht mehr funktionieren, was halt total an die Formel 1-Rennen oder allgemein Motorsportrennen der 60er, 70er, 80er Jahre erinnert, wo man ja nie wusste, okay, welcher Fahrer überlebt jetzt diese Veranstaltung. Und so einen ähnlichen Vibe bringt Freestyle Motocross auch mit und gerade auch zu seinen Anfängen. Da kommen ja noch einige Leute, die sich schwer verletzt haben oder teilweise gestorben sind oder ähnliches. Das ist ja echt extrem. Mhm.
Ja.
Ja, aber Bob Cole, genau, die Verwandtschaft zum BMX, die man ja auch immer wieder sieht, weil es einfach, weil man viele Sachen auch einfach übernehmen kann. Vom BMX auf die Motocross-Maschine, wenn man mit einem BMX stürzt, ist es zwar auch fies, aber meistens ist es ein bisschen angenehmer, wenn ich auf dem BMX einen Backflip schaffe, dann habe ich vielleicht schon mal eine Ahnung von der Rotation, wie sich irgendwie alles verhält, Trägheit der Masse und ähnliches, auch wenn das mit dem Motorrad dann nochmal eine andere Nummer ist.
Ja, definitiv. Aber man merkt ja auch, dass viele Freestyle-Motocross-Fahrer bis heute viel BMX gucken oder selbst fahren als Hobby noch, weil sie da die Tricks natürlich oder die Abläufe mit dem Körper erstmal in einer etwas sichereren Umgebung trainieren können, bevor es dann wirklich ans Eingemachte geht.
Genau, und dann kommt ja auch noch der Riesenvorteil mit dazu, dass BMX einfach klein und kompakt ist, weshalb man da dann auch nicht großartig Probleme hat, irgendwelche Rotationen zu machen. Das ist ja auch mit der Grund, weshalb damals dann wahrscheinlich auch die 80-Kubik-Maschinen genutzt wurden für die ersten Backflips.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen.
Wunderbar. Dann weg vom ersten Backflip geht's weiter. Endlich zu einer wundervollen Filmreihe, die vielleicht der ein oder andere auch noch kennt.
Die Krusty Demons of Dirt.
Oh ja. Und die
Einfach
kenne selbst ich,
legendär.
obwohl der Film vor meiner Geburt rausgekommen ist.
Ah, da kommt der Altersunterschied zum Tragen. Das ist grandios.
Ah, schon ein bisschen. Aber es ist auf jeden Fall mega lustig. Genau, Krusty Demons of Dirt. Die haben sogar ein eigenes Videospiel bekommen für die PlayStation 2. Das wollte ich immer haben, aber ich durfte es nie haben, weil das wohl, was weiß ich, ich war vielleicht auch irgendwie 10 oder 11, als es rauskam. Und mir wurde gesagt, nein, da ist zu viel Blut und zu viel Gewaltverherrlichung oder sowas. Keine Ahnung. Heutzutage PlayStation 2 ist eh nur Pixelmüll gewesen. Aber die haben es auf jeden Fall extrem gut geschafft, Krusty Demons. Ich glaube, da kommen selbst heute noch ab und zu Filme bei rum, oder?
Ich glaube ja. Also ich habe auch richtig Bock, mal wirklich den ersten und den letzten zu gucken, um einfach mal diese Evolution so direkt nebeneinander zu sehen.
Ach, glaub mir, den ersten habe ich letztens erst angefangen zu gucken. Ich habe ihn nicht bis zum Ende gucken können, weil er teilweise so schlecht ist.
Ja, was ist
Also
es denn? Ein
im
paar
Gro
Irre in der Wüste, die durch die Gegend fahren?
ja, genau, aber es erinnert alles an irgend so ein Skate-Video, wo du nur verschwommene Kamera hast. Du siehst eigentlich die Sprünge immer nur so halb, dann hast du einen Sprung irgendwie in vier verschiedenen Aufnahmen. Dann in der nächsten Szene sind die einfach alle total besoffen und fahren irgendwie durch die Wüste. Da habe ich ja jetzt auch nichts gegen, das hat so ein bisschen was wie Project X-Vibes. Aber es ist schon ein bisschen amüsant, wenn man das dann sieht im Vergleich zur heutigen Schnittart, wo ja sehr viel auf Atmosphäre Wert gelegt wird. Und ich weiß nicht, der Filmstil ist geil an sich, aber er reicht nicht für 90 Minuten Gucken aus.
Nee, das glaube ich aber auch echt gern. Aber
Ist halt
man
eben.
sieht halt, wo es angefangen hat. Irgendjemand musste ja mal
Voll.
damit anfangen.
Genau. Das ist absolut der Punkt. Und was ich halt auch so extrem finde, 1995 kam der erste Krusty Demons raus. Und 1997 kam schon der dritte Teil raus.
Ja. Mit
Was
einem
die also für
30.
Zuspruch gehabt haben.
Ja, mit einem 13-jährigen Travis Pastrana.
Ja, bevor er berühmt wurde, beziehungsweise als es bei ihm mehr oder minder anfing. Das ist unglaublich.
Das
1997.
ist echt verrückt. Vor allem, man merkt da einfach wieder, wie jung der Mann ist und was der in dem Alter schon alles erreicht hat.
Ja, voll und ganz, voll und ganz. Und da kann ich mich nun wahrscheinlich nur noch mal wiederholen. Ich glaube, das habe ich letzte Folge schon gesagt. Es gab wirklich so ein geiles Interview mit Travis Pastrana, der einfach gesagt hat, ich muss es fahren, weil das ist das, was mir irgendwie Spaß macht. Und jeder, die ganzen Sponsoren und sonstiges, haben ihn damit gedroht, wenn du springst, wenn du dies machst oder jenes, dann schmeißen wir dich aus dem Vertrag raus, trainier einfach vernünftig und bleib mal gesund und gewinn auch mal wieder eine Veranstaltung und all solche Sachen. Aber der junge Pastrana ließ sich anscheinend ja nichts sagen. Ansonsten hätte er nicht die Karriere hingelegt, die er heutzutage hinlegt.
Absolut. Und das ist genau die Story, die wir ja auch beim letzten Mal schon hatten, dass er 1999, nachdem er hier das erste Motocross Freestyle mit einem bis heute Rekordwert von 99 Punkten gewonnen hat,
Ey, das ist
in
auch eine
seinem.
Nummer.
Er springt halt bei seinem nächsten Run einfach mal in die San Francisco Bay, einfach weil er Bock drauf hat. Gibt damit
Ja.
sein komplettes Preisgeld ab, was eine Familie dringend brauchte.
Ja. Aber hey, der Fluss muss halt auch gereinigt werden.
Eben. Aber das ist, ja, das ist Pastrana. Ich ist immer wieder geil.
Aber wirklich mit 16 Jahren, mit 16 Jahren gewinnt er einfach X Games und dann auch
15,
noch mit solch einem
15.
Rekordwert. Ja
Da
gut,
war
je
der noch
nachdem,
nicht mal
wann er
16.
Geburtstag hat.
Der hat, glaube ich, im Dezember oder sowas. Aber ja,
ja,
aber
gut,
er war 15, was halt krass ist.
Ja, das ist dann noch heftiger. Mit einem Rekordwert von 99, das muss man sich mal reinziehen. Heutzutage, also gut, bei Tom Pages dürftest du es ja eigentlich wissen, so die letzten X-Fighters Wertung, ich glaube, die lagen alle irgendwo bei Anfang 90, aber nie Ende 90.
Genau, und bei X-Games hat er ja eh jahrelang ziemlich zu kämpfen. Aber 99 Punkte, also ich glaube, X-Games allgemein, es gab einmal, ich glaube, das war Sean White beim Snowboarden noch, der mal die 100 hingelegt hat.
Wow.
Ja. Das war aber auch echt perfekt. Also das habe ich damals live geguckt, das war grandios.
Oh, das kann ich mir aber gut vorstellen. Okay, gut, also wir haben 15-jährigen Travis Pastrana, der neben CrossFit Demons dann einfach bei X-Games alles gewonnen hat, was ging, der bis heute eigentlich noch ein sehr bekannter Name ist, aufgrund seiner Nitro Circus-Historie. Und wir haben ja auch noch ein paar Sachen, die mit Nitro Circus zu tun haben in der Liste. Mhm. Und wir haben noch nicht mal die Jahrtausendwende geschafft, weil da kommen wir jetzt erst drauf zu.
Ja. Der erste Backflip auf einer großen Motocross. Wir hatten es ja in der letzten Folge schon angesprochen. Hm. Ist er ihn gelandet oder nicht? Was ist denn deine Meinung?
Meine Meinung ist, er ist davon weggefahren oder so halbwegs, sage ich jetzt mal. Also es ist schon das erste Mal in einer Veranstaltung, wo er sich nicht gleich alles gebrochen hat. Deshalb würde ich schon sagen, dass er... gestanden ist, einfach auch aufgrund der Historie. Ich meine, so etwas zu machen, wo jeder gesagt hat, dass es nicht funktioniert und das dann innerhalb einer Veranstaltung rauszuhauen, das ist halt einfach, das erfordert einfach Balls of Steel. Anders kann man es nicht sagen, aber ich kann auch voll und ganz verstehen, dass das halt so ein Streitthema ist, denn was hat Curry Hart denn gemacht, weshalb das so ein Diskussionsthema ist?
Naja, er ist gelandet, ist mehr oder weniger war noch einen halben Meter weit vielleicht auf den Rädern und hat sich dann lang gemacht.
Und das ist halt der
schwierig.
Grund, genau, und das ist halt der Grund, weshalb auch viel darüber gestritten wird, verständlicherweise auch irgendwo. Aber er ist zumindest für einen halben Meter hatte er ihn gelandet und hat damit ja auch da so ein bisschen die Welt revolutioniert.
Ja, absolut. Die anderen Fahrer haben gesehen, okay, das ist möglich.
Genau.
Und damit hat er natürlich viele angespornt, das nachzumachen. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, es war damals noch von der Dirt-Rampe ausgesprungen. Also es war noch keine Stahlrampe.
Stimmt. Genau, die hatten ja keine Stahlrampen damals, sondern die hatten ja nur Dirt. Und das kam dann ja, glaube ich, auch erst irgendwie Anfang der 2000er. Lass es 2002, 2003 gewesen sein. Wahrscheinlich ja. Im Zusammenhang mit den ersten gestandenen Backflips. Weil die dann wahrscheinlich auch gesagt haben, Leute, wir brauchen hier Metallrampen, weil wir müssen uns darauf verlassen, dass wir den Kick im richtigen Moment bekommen und dass wir damit rechnen können.
Genau.
Und das ist eben genau der Punkt. Aber neben Curry Hart hat es ja noch jemand versucht, über den wir ja schon gesprochen haben.
Travis Pastrana. Wer sonst?
Genau, das ist die richtige Frage. Aber die Frage, hat Travis Pastrana es geschafft?
Nee, er hat sich den Fuß dezent lidiert, also Fuß gebrochen. Mhm. Und damit war sein Versuch noch gescheiterter als der von Curry Hart, weil Pastrana hat mit einem Sprung abgebrochen.
Und das ist halt... Also was das auch für Mut bedeutet, mitten im Sprung abzubrechen, was dir da alles durch den Kopf gehen muss. Also ich sehe schon, wir müssen echt gucken, dass wir mal irgendwie einen Freestyle-Motocross-Fahrer hier mit dazu kriegen, weil das würde mich echt mal interessieren, was in so einem Moment dir einfach durch den Kopf geht. Ob dein Leben an dir vorbeizieht, wenn du so in 15 Meter Höhe einfach ins Nichts fällst, so mehr oder minder. Boah. Das ist echt extrem. Okay, gut. Also, wir haben 2000. Der Backflip wurde noch nicht gestanden, wenn man jetzt sagt, unter der Prämisse, dass die Person auch damit weitergefahren ist und dann vielleicht noch einen weiteren Sprung hätte wahrnehmen können. Dann kommen wir aber auch schon direkt zu 2001.
Genau. Curry Hart hat es nochmal probiert bei den X-Games.
Und wie ist es ausgegangen?
Er hat sich natürlich selber so unter Druck gesetzt, dass er es einfach komplett verkackt hat. Hat in 14 Metern Höhe entschieden, nee, das wird nix. Stürzt. Ich glaube, das Motorrad hat ihn auch noch irgendwie ein bisschen getroffen und hat sich wirklich, ich weiß nicht, 4 Rippen gebrochen. Das hatten wir das letzte Mal auch schon angesprochen. Der Fuß war, im Fuß waren, glaube ich, 16 Knochen gebrochen oder sowas. Ja. Also der Typ, Schlüsselbein war durch, irgendwie sowas. Der Typ war fertig.
Ja. Und mehr als berechtigt. Also wenn du in 14 Meter Höhe dann den Exit-Knopf drückst und dann auch Pech hast, boah,
Ich meine, man
nee,
muss
da
sich ja
schüttelt es mich.
14 Meter einfach nur mal vor Augen führen. 14 klingt immer wie so eine relativ kleine Zahl, aber ich stelle mir jetzt einfach mal so 7 gestapelte Nils vor.
Ja, okay, ist ein Argument, ja.
Das ist schon krass, diese Höhe.
Ja, alleine schon, wenn du im Schwimmbad auf einem 10-Meter-Turm stehst. Also ich bin da nie draufgegangen aufgrund meiner Höhenangst und ich würde da, glaube ich, auch niemals runterspringen, außer ich bekomme einen gewissen Geldbetrag bezahlt, dann vielleicht
Nee, für
schon.
kein Geld der Welt.
Aber wenn man sich das mal reinzieht, 10 Meter und dann nochmal 4 Meter höher. Alter, und dann hast du ja nicht ein Schwimmbecken unter dir, sondern dann hast du wirklich nur Dreck unter dir und du musst hoffen, dass du einigermaßen das Ding überlebst.
Und dass dein Motorrad dich halt im Idealfall auch nicht trifft, weil dann wird es halt richtig übel.
Ja. Genau das ist es. Aber 2001, neben der schweren Verletzung von Corey Hart, gab es auch noch ein anderes wunderbares Event.
Oh ja, das erste Red Bull X-Fight, das in Valencia. Da
Oh
ging's
ja.
los mit meinem Lieblingsevent eigentlich.
Auch in Valencia. Das heißt, die Stimmung war wahrscheinlich auch dezent wieder am Kochen und ging richtig rund, kann ich mir vorstellen.
Ja, natürlich. Ich meine, die Spanier sind einfach, egal bei welcher Sportart, ich glaube, egal ob beim Tennis, beim Fußball oder beim Freestyle-Motocross, die sind emotionaler.
Ja, voll und ganz. Da herrscht auch einfach ein komplett anderer Umgang und auch ein anderes Ansehen, was dabei mit drin steht. Genau, also Red Bull X-Fighter startete, aber nicht mit einer World Tour, sondern nur mit einem einzelnen Event in Valencia.
Genau, also auch die
Und
nächsten Jahre hatten sie immer nur so ein Event pro Jahr, aber haben das natürlich Red Bull typisch relativ groß aufgezogen mit viel Show und
Klassiker.
natürlich haben die dann auch gerade im Vergleich jetzt zu Krusty Demons ganz anders drauf geachtet, dass da ordentliche Fotografen und Videografen vor Ort sind. Das war top geschnitten, das war herausragend gefilmt und ist noch mal ein ganz anderes Level.
Ja, das ist einfach nochmal eine ganz andere Situation, was das ganze Spielchen angeht. Aber es ging 2002 ja auch direkt weiter und da kommen wir eigentlich auch schon zur Einführung der Metallrampen.
Genau.
Wenn man das so will. Denn 2002, jetzt darfst du.
Entschuldigung. Da gab es dann Caleb Wyatt. Kennt man heutzutage eigentlich auch gefühlt gar nicht mehr?
Überhaupt nicht.
Bin ich
Hab
ehrlich?
auch überlegt, als ich es mir durchgelesen habe, nix. Da fällt kein Groschen bei mir.
Aber der hat was sehr Interessantes gemacht, was heutzutage auch eigentlich nicht mehr so stattfindet. Und er ist nämlich den Backflip von der Quarterpipe gesprungen. Also heute springen sie ja eher so den Kicker, der noch mehr nach vorne geht. Die Quarterpipe geht ja wirklich mehr in die Höhe und hat es damit gemacht. War allerdings auch wieder nicht in der Competition, deswegen gilt halt wieder
Zählte
nicht
es
so
nicht.
richtig.
Ach, das ist wieder der Klassiker. Aber er hat es auf jeden Fall geschafft. Und dann gab es ja auch noch in dem Jahr noch ein zweites Event, wo es dann ja endlich geschafft wurde in einer Competition.
Absolut, dann gab es wieder die X Games. Ist ja klar, X Games waren einfach damals die Plattform für Extremsportarten.
Voll, voll. Wenn ich auch gerade darüber nachdenke, ich weiß noch, mit X Games verbinde ich DC-Shows. Also wirklich diese alten Skateboard-Sneaker mit dieser extrem dicken Lasche, die so einfach mega fett sind. Wenn du die
Ich liebe
angezogen hast,
sie.
sahst du aus, als ob du über Wasser laufen könntest, weil sie anscheinend so viel Auftrieb haben, so unter dem Motto. Und die Dinger fand ich ja so geil. Sie sahen bei mir immer richtig hässlich aus, aber ich finde die einfach geil. Ich finde sie einfach richtig geil.
Ich trage sie bis heute noch.
Stimmt, vielleicht sollte ich es auch mal wieder ausprobieren. Vielleicht sieht es ja heute anders aus.
Aber wenn dann auch so hellblau glitzert, bitte wie meine.
Oh, nee, um Gottes Willen. Aber mega geil. Genau, X Games, eigentlich das Format, mit dem ich auch so ein bisschen aufgewachsen bin, wo ich mir immer gewünscht habe, das irgendwie mal live zu erleben. Ich aber auch sagen muss, X Games hat noch nicht mal annähernd mehr dieses Gefühl von gefährlichem Sport, interessanten Neuheiten, irgendwas so leicht Verruchtes, wie es irgendwie Anfang der 2000er hatte. Ich fand, Anfang der
Absolut.
2000er war so, oh, du hättest X Games geguckt, das ist so wie, was weiß ich, einen Horrorfilm mit 10 zu gucken.
Ja,
So
es ist
ist
aber
es in
wirklich
meinem
so.
Kopf abgespeichert, ja.
Du wusstest halt eigentlich, du guckst X Games und irgendjemand wird sich verletzen. Egal in welcher Disziplin, aber irgendjemand liegt auf jeden Fall im Krankenwagen am Ende.
Oh ja, und du wusstest nicht wer. Und das ist echt die Nummer. Das hast du heutzutage echt nicht. Heutzutage ist es so durchprofessionalisiert und medientechnisch aufgearbeitet, dass du sehr imposante Videos hast, aber dieses ganze Gefühl von live dabei sein und mitfiebern und sonstiges einfach komplett verloren ist. Leider Gottes.
Gebe ich dir vollkommen recht.
Aber genau, wir sind abgedriftet. Bei X Games im Jahr 2002 ist nämlich das eigentlich für unmöglich Erdachte passiert.
Genau, Mike Matzke hat es gleich zweimal hintereinander ge geschafft. Also der ist den Backflip gesprungen, weiter zur nächsten Rampe, gleich nochmal einen Backflip. Da gab es auch ein schönes Interview mit Travis Pastrana, der irgendwie nach Mike Matzke starten musste und auch vorhatte, den Backflip zu springen. Und ich dachte, du Penner, hast das jetzt gemacht?
Und dann auch noch zweimal hintereinander. Das kommt ja auch noch
Ja,
dazu.
der wollte halt zeigen, Leute, ich kann's. Also Pastrana natürlich nachgezogen und
Ja.
wahrscheinlich das emotional zumindest größte Event dann, Carry Hart hat's geschafft.
Das stimmt. Also da muss auch die Halle damals gebebt haben, weil Carrie Hart war ja auch Anfang der 2000er bis Mitte, Ende der 2000er ja die Person. Also auch einfach, weil er eben mit Pink verheiratet ist und immer irgendwo in den Medien war. Das war ja so das Aushängeschild gefühlt.
Pink und Carrie Hart haben sich sogar bei den X Games 2001 kennengelernt, wo er diesen schweren Sturz hatte. Und 2002 war sie dann dabei und hat mit ihm gefeiert. Da gibt es richtig schöne Aufnahmen von.
Wie geil. Ach, sowas liebe ich ja.
Absolut, so süß.
Das ist wirklich niedlich. Genau, und es gab aber, genau, Carrie Hart, Travis Pastrana und Mike Metzger haben den Backflip endlich gelandet. Und dann, typisch wie der Freestyle Motocross, hört es ja natürlich nicht auf, sondern es ging direkt weiter mit den ersten Variationen.
Logisch, im gleichen Jahr noch, okay, wir können jetzt einen Backflip, lass uns mehr draus machen.
Ja, es ist wirklich. Guck mal, ich kann viel besser Moped fahren als du. Es ist unglaublich. Ist denn bekannt, welche Variationen damals dabei waren bei den Gravity Games?
Da ging es dann, glaube ich, erstmal so, ja, ich nehme mal eine Hand weg bei einer Landung oder sowas.
Ja, okay. Also
Also
so die simplen
so,
Sachen, wo man sagt, okay,
genau.
erstmal dran gewöhnen und dann umsetzen.
Und dann auch im nächsten Jahr, 2003, wurde es dann schon Standard, dass man nicht mehr nur einen Backflip springt, sondern mal einen No-Footer oder irgendwie so einen One-Hander, also eine Hand wegnimmt. Oder auch einen Heel-Clicker, sprich man schlägt die Fersen zusammen in der
Genau.
Rotation. Also so, ja, Heel-Clicker finde ich dann schon relativ interessant, weil du ja mit den Beinen vom Motorrad weggehst. Aber
Genau.
trotzdem aus heutiger
Erklär
Sicht
uns doch mal einen
eher.
Heelklicker.
Du hältst dich weiterhin am Lenker fest, die Hände bleiben am Lenker, du nimmst aber die Beine von den Fußrasten, gehst quasi mit den Beinen um die Hände rum und schlägst vor dem Körper oder vor dem Lenker die Fersen zusammen.
Wunderbar. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass du so gut aus dem Stegreif erklären kannst. Aber ja, ich kann mir was darunter vorstellen.
Das freut mich doch. Ja,
Genau, die
also.
ersten Variationen kamen, wieder der Klassiker. Ja, im Prinzip ist das ja selbst heute noch State of the Art, ne? Wenn man
Ja,
sich das
klar.
anguckt, nur dass es heutzutage mit dem Frontflip gemacht wird.
Oder mit anderen Geschichten, das ist ja irre.
Ja. Was tatsächlich aber auch interessant ist, was mir da gerade einfällt, im Prinzip war das ja der Beginn mit den dazugehörigen Veränderungen am Motorrad. Was gerade die, ich weiß gar nicht, wie nennt man das denn?
Die
Die Griffe,
Flip-Lever
die
meinst du
man.
wahrscheinlich, die über den
Ja,
Lenker griffen.
genau. Ja, die Flip-Lever, wie kann man sich das vorstellen? Das sind im Prinzip ja nochmal Stützen, kann man das sagen?
Ja,
Die klappt man
wieso
quasi
Bügel, die.
aus.
Genau.
Erzähl ruhig.
Bügel, die man hochklappt, wenn man irgendwie über Kopf einen Trick macht, bei dem man sich mit dem Körper vom Motorrad löst, damit man quasi nicht so komplett nach vorne klappt, sondern sich von diesen Bügeln aus wieder besser zurück aufs Motorrad drücken kann.
Genau, und zusätzlich kommt auch noch mit dazu, das hatte zumindest mal einer im Interview gesagt, dass es auch darum geht, dass man eine kontrolliertere Rotation machen kann, dass man sich wieder zurückdrücken kann und dass man halt nicht weiter rotiert, sondern dass man halt wirklich sagt, okay, in der Phase, wo ich gerade jetzt meinen Trick vollführe innerhalb des Backflips, soll ja dieser Zeitpunkt der hundertprozentigen Ausführung ja möglichst langsam geschehen und danach will ich mich ja erst wieder schnell weiterdrehen.
Genau. Und zusätzlich zu diesen Flip-Levern haben sie ja noch bei den Fußrasten weiter so Pinökel rausstehen, wo sie sich mit den Füßen einhaken können, wenn sie eben die Hände loslassen.
Ah, das ist interessant. Das wusste ich tatsächlich noch nicht.
Also das ist, ich glaube, die Fliplever, dann diese Haken für die Füße und dann diese Aussparungen unter den Sitzbänken, wo man sich festhalten kann, sind so die größten trickbezogenen Modifikationen, die es gibt am Motorrad.
Ja, wobei es ja auch schon wieder lustig ist, dass gerade auch die letztere Variation, die Aussparung hinter dem Sitz, ja auch mittlerweile Einzug im Hard-Enduro-Sport bekommen haben. Einfach weil es praktisch ist.
Ja, du hast halt einen
Und
Griff, wo du dich festhalten kannst oder wo du das Motorrad ziehen kannst.
genau. Das ist tatsächlich schon, aber das ist super interessant, was da alles für Modifikationen kamen. Und da sieht man auch wieder so ein bisschen, dass der Kreativität einfach keine Grenzen gesetzt werden. Und es hörte ja nicht damit auf, sondern es war ja alles der Anfang, weil 2003 bis 2005 kamen ja noch weitere Variationen mit dazu.
Ja, dann wurden die Variationen halt auch wirklich so interessant, dass die bis heute noch gemacht werden. Also das finde ich halt
Das
interessant.
ist tatsächlich komplett korrekt. Das finde ich auch echt erstaunlich, was da für Sachen bei rauskommen. Irgendwie Cliffhanger Backflip und was da noch. Also, das ist ja unglaublich, was die machen.
Ja,
Da
oder
fehlt ja.
was? Ja?
Da fehlt ja gefühlt nur noch, dass sie wirklich das Motorrad irgendwo anders hinwegschmeißen und gefühlt halb durch die Luft fliegen können und sich dann auch irgendein Wingsuit oder sowas anziehen, damit sie dann hinterherfliegen. Also keine Ahnung, aber es ist wirklich, wenn man manche Tricks in der Ausführung sieht, dann ist es ja einfach bekloppt. Also mir fällt kein anderes Wort ein, außer bekloppt.
Auch gerade so ein Cliffhanger, wenn der ordentlich gestreckt ist. Ich meine, willst du mal einen Cliffhanger vielleicht erklären, was das ist?
Also,
Ich kann's, ja?
Cliffhanger bedeutet, dass man im Prinzip vom Motorrad aus. Warte mal, genau. Ich versuche mal ungefähr deinen Sprachduktus zu übernehmen. Die Hände verlassen den Lenker und die Füße verlassen die Fußrasten. Die Füße klemmen sich aber unter dem Lenker ein.
Ja.
Wenn ich jetzt mit dem Cliffhanger nicht komplett falsch bin, aber doch,
Nee,
genau, das
bist
war
du genau
richtig.
richtig und dann versuchst du den Körper zu strecken.
Genau, dann versuchst du ihn komplett gerade zu strecken. Im Prinzip das Pendant zum Tsunami.
Nur
Kann
eben
man sagen, in
andersrum. Beim
gewisser
Tsunami
Art
hältst
und
du dich mit den
Weise.
Händen fest, beim Cliffhanger mit den
Genau.
Füßen. Und vom
Genau.
Cliffhanger gibt es eine Variation, die ich ja absolut faszinierend finde, Basejumper. Das ist dann, wenn sie quasi mit den Füßen wieder zurück auf die Fußrasten gehen, aber mit den Händen nicht wieder am Lenker und freihändig landen.
Ja, gut, okay, das. Also ja, es ist extrem erstaunlich, dass sie dann überhaupt noch vernünftig landen können. Ich könnte es nicht. Ich könnte nichts von den Sachen. Aber das finde ich tatsächlich nicht so erstaunlich, wie einfach ein gut ausgeführter Cliffhanger sieht halt auch schon geil aus.
Was es damals auch schon gab, waren dann die Cordoba-Backflips. Und für die habe ich ja, wenn die ordentlich
Boah,
ausgeführt sind, eine
Alter.
absolute Schwäche.
Das ist halt auch wirklich krass. Ich glaube, Tom Pagès hat das immer noch relativ gut im Repertoire,
Nee,
oder? Oder verwechsel ich
nee,
den
Tom Pagès
gerade
flippt
mit
ja
wem?
kaum. Adam Jones
Nee,
macht
nee,
den
nee, ich meine jetzt.
herausragend schön.
Ich meine allgemein nur den Cordova.
Nö. Nö, macht er
Dann
eigentlich nicht.
verwechsel ich den mit wem anders. Dann komme ich aber gerade auch nicht auf den Namen. Aber auch nicht schlimm. Aber ja, das stimmt. Aber was bedeutet denn Cordova überhaupt?
Den Cordova zu erklären, ist lustig. Also Hände bleiben am
Ja.
Lenker. Die Füße haken sich quasi mit dem Spann auch am Lenker ein. Man steckt die Knie zwischen den Armen durch und drückt dann den Oberkörper quasi in. Ja, man geht extrem ins Hohlkreuz sozusagen. Und versucht so wie ein Dreieck mit dem Körper zu bilden. Wobei Füße und Hände am Lenker sind. Also
Also,
den zu erklären, ist echt beschissen.
ich wollte gerade sagen, beim Dreieck mit dem Körper, da war ich raus. Ich stelle mir das immer so vor, das ist im Prinzip wie eine Brücke. Wenn ich so beim Yoga die Brücke mache, so in der Art ist es quasi auch auf dem Motorrad, nur dass Hände und Füße am selben Ort sind.
Das ist besser erklärt als ich, ja.
Aber ja, ich weiß, was du meinst. Wenn der gut ausgeführt ist, dann ist das einfach extrem. Das
Da muss man
ist
sich.
genauso wie ein gut ausgeführter Shaolin.
Ja,
Es
da
ist
muss man sich echt
genauso.
Adam Jones anschauen. Das ist so wunderschön, wie der das macht.
Adrian Gugemus hat letztens ein Bild gepostet, wo er das auf seiner alten Treibmaschine macht. Und das war damals sein Signature-Move. Und der sieht halt so gut aus. Beine sind komplett gestreckt und er ist komplett über dem Lenker. Also, wow.
Ja.
Hut ab. Es ist wirklich Hut ab. Genau, wir waren 2003 bis 2005. Wir hatten verschiedene Variationen, die jetzt mit dem im Backflip mit dazu kamen, sowie auch ein 30-Meter-Backflip.
Mhm. 30 What Meter weit springen.
Und dabei einen Backflip machen. Also heutzutage ist das so eine Nummer, die machen die gefühlt, schütteln sie die aus dem Ärmel. Aber 2004 oder 2005 oder wann das war, das zu vollführen, meine Güte, wow, das ist...
Und, ja, das ist halt einfach, damals war so dieses Ding, wir müssen mehr schaffen, entweder mehr Distanz oder man macht es wie Pastrana bei der Dew Tour, der einfach gesagt hat, okay, ich mache halt jetzt 4 Backflips hintereinander.
Ja, das stimmt. Das ist ein sehr guter Punkt. Und was ich ja auch noch gerade im Kopf hatte, die Motorräder waren damals Eisenschweine im Vergleich zu den heutigen Dingern. Die haben weit über 100 Kilo gewogen. Und nicht irgendwie 105, 106, sondern das waren ja schon 110, 120 Kilo teilweise, was die aus dir auf die Waage gebracht haben. Ja. Das und ist damit einen 30 Meter Backflip zu machen mit so einem Eisenschwein. Alter Vater. Das ist wie, als wenn du mit einer GS heutzutage Motorrad-3 fahren willst. Also, das ist gefühlt, das ist unmöglich, aber irgendwie... Ja, gefühlt unmöglich, aber anscheinend funktioniert es ja doch irgendwie.
Man sieht ja Tony Buhr auf der Africa Twin, aber...
Ja, das ist auch wieder ein sehr gutes Beispiel. Mhm. Genau, 2003. Ah, nee, genau, das hattest du schon gesagt. 2004 kam es nämlich nochmal. Kam nochmal was Neues mit dazu? Ja,
der allererste Body Varial.
Jetzt darfst du gerne erklären, was ein Body Varial ist.
Das Motorrad fliegt vor sich hin und der Fahrer macht eine Rotation in egal welcher Achse mit seinem Körper.
Ja, das kann man so sagen. Im ja, Backflip ohne das Motorrad zu flippen, das trifft es nicht so ganz.
Nee, weil es kommt ja drauf an. Sowohl der Volt als auch der Special Flip sind Body Varials, obwohl es zwei völlig unterschiedliche Tricks sind. Also beim Volt steigt man ja seitlich vom Motorrad ab, dreht sich einmal um die eigene Achse, also macht eine Pirouette quasi und steigt wieder auf. Mhm. Beim Special Flip macht man mehr oder weniger eine Rückwärtsrolle auf der Sitzbank. Mhm. Und was damals dieser Chuck Carothers gemacht hat, war, er hat sich über die Sitzbank gelegt und Rollerfestchen gemacht. Er hat sich seitlich gedreht.
Ist aber auch geil. Weil gerade beim seitlichen Drehen kann es ja mehr als nur gut passieren, dass du dann nochmal irgendwie vom Moped dich vergreifst oder sonstiges.
Was ihm auch mehr als einmal passiert ist. Also da gab es auch einen Sturz, wo er dann erstmal ein paar Minuten benommen rumlag und nicht ansprechbar war.
Wow. Oh, das ist hart.
Der ist das runtergefallen, ist mit dem Kinn aufs Motorrad geknallt. Und dann war er halt auch erstmal ausgenockt.
Boah, kann er froh sein, dass er das Ding überlebt hat.
Absolut. Man will sich immer nicht vorstellen, was alles passieren kann, aber es passiert halt leider.
Es ist wirklich so. Aber weg von traurigen Themen, hin zu 2006 und dem Redneck-Cowboy schlechthin in der Freestyle-Motocross-Szene. Kenny Bartram.
Zu dem kannst du, glaube ich, mehr erzählen als ich.
Also, Kenny Bartram muss man sich so vorstellen, er wurde damals von KTM gesponsert, ist für KTM gefahren und er war einfach in Texas und Co. war er einfach nur beliebt, weil er in seiner Kombi immer einen Cowboy-Hut auf hatte und dementsprechend sich auch benommen hat, geredet hat, also das muss ein Texaner sein, das weiß ich leider gerade nicht aus dem Stegreif, aber es war immer sehr witzig, wenn du die Interviews gesehen hast oder sowas. Kenny Bartram war immer die Person mit der Plauze und mit dem Cowboy-Hut auf. Das war Kenny Bartram. Die Beschreibung
ist aber wirklich so treffend, aber so gut.
Ja, ja, es ist halt wirklich so. Es ist einfach nur so, so amüsant. Und weil er halt diese Erscheinung hatte, der war, also Kenny Bartram war klar natürlich irgendwo auch ein Meister oder ein Künstler seiner Zeit, der aber auch relativ schnell wieder an Bedeutung verloren hat. Aber der war einfach wirklich das Maskottchen für amerikanischen Lifestyle in den südlichen Staaten irgendwie. Das Oklahoma war Kenny übrigens. Bartram. Wie bitte?
Oklahoma, nicht Texas.
Ah, ja, fast. Aber Texas hätte mich auch nicht gewundert, muss ich tatsächlich sagen.
Nee, hätte es sehr gut gepasst.
Ja, und es ist aber wirklich so lustig. Und ich selber hatte mit ihm die ersten Berührungspunkte, als ich ihn in dem Videospiel MTX Moto Tracks, wo Travis Pastrana für Maskottchen war, beziehungsweise Testimonial, da hatte Kenny Bartram auch eine Figur drin. Und er war der Einzige, der nicht mit Helm vorgestellt wurde bei der Fahrerauswahl, sondern mit einem Cowboy-Hut und irgendwelche komischen Cowboy-typischen Bewegungen dann als Dance-Moves gemacht hattest zu dem Zeitpunkt.
Aber
Also wirklich
überhaupt,
unfassbar lustig.
man stellt sich Freestyle-Motocrosser ja immer vor, einfach in so dieser klassischen Motocross-Gear. Also ein Crosshelm auf mit Brille, Hose, Stiefel und ein Jersey. Aber wie dann manche fahren, ich meine, die Pagès-Brüder am Anfang noch in kurzer Hose und irgendwie im T-Shirt. Harry Bink springt meistens einfach oben ohne. Also, das ist, es gibt
Das sind
interessante
halt.
Variationen, aber ich glaube, Kenny Bertram war da der interessanteste.
Ja, weil er angezogen war und trotzdem so komisch aussah.
Ja, genau.
Und ich weiß übrigens noch ganz genau, als ich damals mit noch Motocross gefahren bin, das muss so 2006, 7 oder 8 rum gewesen sein, gab es bei mir, bevor ich zum Motorrad 3 gewechselt bin, gab es bei mir eine Phase, wo gesagt wurde, okay, gut, von meiner 85 Kubik Kawasaki damals sollte der Wechsel ursprünglich stattfinden auf eine 125er oder auf eine 250er. Und wir waren uns dann noch so ein bisschen unsicher und ich habe von meinem Vater halt eben, weil ich damals auch sehr moppelig war, gesagt bekommen, du musst abnehmen und wenn du abnimmst, dann kriegst du auch die nächstgrößere Maschine, bis ich dann Kenny Bartram ke gefunden habe und dann gesagt habe, ich muss hier überhaupt gar nichts, weil guck mal, was der Typ kann. Also
Das ist ein
letztlich hat es auch nicht
Argument.
geholfen, weil, ja, aber es ist ja letztlich so. Und Kenny Bartram fährt viel krassere Sachen als Motocross-Fahrer. Also Motocross-Fahrer fährt krassere Sachen auf die gesamte Zeit, die er fährt, hinweg gesehen. Aber Kenny Bartram innerhalb der Kürze der Zeit fährt er sehr krasse Sachen. Oder ist er gefahren? Trifft es, glaube ich, eher. Ich glaube, mittlerweile macht er wahrscheinlich auch nur noch Werbung für Bud Light und sonst was.
Diverse Fastfood-Ketten wahrscheinlich.
Ja, aber es sei ihm gegönnt, wenn er dadurch seinen Lebensunterhalt finanzieren kann. Warum
Ja,
nicht?
absolut.
Gegen so eine Goldkarte von Mc's oder Burger King hätte ich jetzt auch nichts einzuwenden.
Ach, nee.
Das ist schon echt herrlich. Okay, gut. Also, genau, wir haben 2006 Caddy Bartram. Der nämlich, der sein One-Handed-Take-Off-Backflip. Das ist natürlich auch eine krasse Nummer. Das heißt, er fährt mit einer Hand nur am Lenker, fährt er auf den Sprung zu und zieht danach oder performt danach tatsächlich einen Backflip und landet dann wieder vernünftig.
Und da die Rotation einfach gerade hinzukriegen und dich nicht irgendwie seitlich
Ja.
zu verdrehen, Hut ab.
Das ist eben genau das Spielchen dabei. Aber da sind wir auch wieder bei dem Punkt, da merkt man halt, was das für eine Körperbeherrschung ist in diesem Sport. Was du da an Körperbeherrschung auch vor allem haben musst.
Und das
Das ist
sogar als
echt
Pummelchen.
extrem. Ja. Ja, aber es ist ja so. So, und wo sind wir dann? Genau. 4 Jahre, nachdem der erste Backflip gestanden wurde, was kam dann natürlich?
Also wir sind wieder bei Pastrana.
Ja, genau. Welch ein
Wo
Wunder.
sonst? Der ist dann bei Filmarbeiten für einen Nitro Circus Film den ersten Double Backflip gesprungen und dann später auch, weil zählt ja nur in Competitions bei den X Games.
Ja. Und viel besser finde ich die Aussage, die er danach getroffen hat. Und die ist.
Er macht das nie wieder.
Das ist halt wirklich einfach so genial. Und wirklich, wenn das von so einer Person kommt, die dann sagt, sowas mache ich nie wieder, das ist halt auch wirklich eine straighte Aussage, die wahrscheinlich auch dazu geführt hat, weshalb es so lange gedauert hat, bis der Double Backflip dann öfter in irgendwelchen Competitions gefahren wurde.
Vermutlich, die werden sich auch alle gedacht haben, wenn Pastrana sagt nie wieder, nee, lass ich mal die Finger von.
Ja, genau so stelle ich mir das auch vor. Genau so. Oh, okay, also wir haben Pastrana, der mal wieder bewiesen hat, wie verrückt er ist und einfach einen Double Backflip rausgezogen hat. Also das ist auch unglaublich. Und da kommen wir auch eigentlich direkt zu meiner Lieblingsserie, serientechnisch und filmserientechnisch tatsächlich, und zwar Nitro Circus, die ich einfach jedem nochmal wärmstens ans Herz legen möchte. Gerade die alten
Unbedingt.
Aufnahmen sind einfach nur geil. Die haben so ein Jackass mit Motorrädern oder allgemein motorgetriebenen Fahrzeugen-Vibe.
Gefühlt ist es das, was Krusty Demons in der ersten Auflage sein wollte, nur
Ja.
in gut.
Ja. Genau das trifft es noch besser. Und die Serie von Nitro Circus ist auch verdammt gut, weil was die da rausgehauen haben bei jeder verdammten Sendung, ist einfach unglaublich. Gefühlt war in jeder Folge irgendein Weltrekord zu sehen. Auch wenn es ja total bekloppte Weltrekorde waren, sowas wie mit einer Hand klatschen oder sowas.
Ja, und die hatten ja auch dann diese Folge mit den Guinness World Records, also wo sie einfach nur lauter Weltrekorde aufgestellt haben.
Ja, irgendwie höchster Bunnyhop mit einer Motocross-Maschine, irgendwie niedrigster Backflip, glaube ich, auch den hatten sie, glaube ich, auch noch mit drin. Da waren bekloppte Sachen mit dabei, einfach. Wo man sich aber denkt, das kann doch nicht wahr sein.
Aber das ist Pastranas Mentalität, mach irgendwas Krasses. Egal wie dumm es ist, mach irgendwas, was kein anderer macht.
Ja, und es ist auch so. Ich meine, er hat es richtig gemacht, ne? So läuft es ja heutzutage in der Wirtschaft auch. Sei anders als die anderen und dann kann es vielleicht was werden, aber auch nur vielleicht. Aber das ist echt ein schön Beschreiben für Pastrana. Dann kommen wir auch schon zu 2007. Wo es dann ja nämlich losging mit deiner Lieblingsserie, die dann endlich ja auch zur World Tour wurde.
Genau, da hat Red Bull X-Fighters dann durchgestartet und gesagt, okay, Freestyle Motocross ist jetzt so gehypt gerade, wir machen jetzt über die Welt verteilt mehrere Events pro Jahr. Es war immer so ein bisschen unterschiedlich, mal waren es 4, mal waren es 6 Events. Mhm. Aber man merkt schon, dass der Sport da wirklich an Bedeutung gewonnen hatte. Da steckte einfach extrem viel Geld drin.
Ja, aber wirklich, die haben da ja damals so viel Kohle reingepumpt. Ich glaube, so viele Sponsoren. Du hast ja auch, wenn man sich die X-Games damals vorstellt, was die ja teilweise auch schon an Sponsorensachen irgendwie hatten oder die ganzen Freestyle-Motocross-Fahrer, die waren ja so zugebombt mit irgendwelchen Sponsorentrikots und sonstigen Aufklebern und was auch immer. Aber ich muss auch tatsächlich sagen, die geilsten Motorraddesigns kamen aus Anfang der 2000er. Was so das Plastikkit angeht, was so das Grafikdesign angeht, was irgendwie das Jersey-Design angeht, finde ich.
Das ist jetzt wieder Geschmackssache.
Ah, ja, dann jetzt bin ich auf deinen Geschmack gespannt.
Ich mag ja eigentlich, wenn es eben nicht so zugekleistert ist. Ich fand die, ja, ich bin ein Fangirl, halt's mir vor. Aber ich fand, als Tom Paches mit seiner komplett umgebauten Yamaha gefahren ist und die eigentlich ohne großartig Sponsorenaufkleber war, sondern einfach nur dieses relativ plain weiß, blau und schwarz. Das fand ich extrem schick.
Aber da darfst du halt auch nicht so ganz vergessen, Tom Pages hat so viele Löcher da überall reingebohrt, da hätten auch gar keine Sticker mehr drauf gepasst.
Die wären zu schwer gewesen.
Das ist genau der Punkt. Aber für mich ist zum Beispiel mein absolutes Highlight-Motorrad ist die Suzuki von Travis Pastrana aus Anfang der 2000er, die ja damals noch im Supercross gefahren ist, mit dem Soap-Logo drauf, beziehungsweise mit dem Soap-Design. Also so leichte Flammen sind da drauf, das Soap-Logo. Mhm. Und ach, ich liebe es einfach so sehr.
Und ich bin das Fangirl.
Okay, das ist ein Argument. Aber zu dem Fangirl-Dasein, da kommen wir ja gleich auch noch zu.
Oh ja.
In, ich glaube, 2 oder 3 Punkten sogar noch. Also gar nicht mal so weit weg, denn 2007 begann die World Tour und 2008 ging das ganze Spielchen dann weiter mit Jim DeChamp. Genau. Den man auch kennt aus Formaten wie Nitro Circus, lustigerweise.
Ja, der dann gedacht hat, noch hinten flippen machen jetzt alle, ich probiere es nach vorne.
Das sieht auch so beklopptes, ne?
Ich meine, vor allem, wenn man sich halt Rampen anguckt, du bekommst automatisch ja eher eine Rückwärtsrotation. Das ist relativ natürlich. Aber die Vorwärtsrotation hinzubekommen für einen Frontflip, das musst du ja aus reiner Kraft machen.
Oh ja.
Und das ist krass.
Jetzt weiß ich auch, warum ich den Namen kenne. Ich habe die ganze Zeit überlegt. Ich habe die Folge damals gesehen, wo er das bei Nitro Circus gestanden hat. Und da kam nämlich auch das erste Mal die modifizierte Rampe zum Einsatz, die oben den Klappmechanismus hat.
Das war übrigens die Guinness World Records Folge.
Dann haut das nämlich auch hin. Und da weiß ich nämlich noch, da hatten sie, glaube ich, noch Ausschnitte aus dem Training gezeigt, da hat er versucht, das mit der Vorderradbremse zu machen. Aber das alleine hat er nie auch nur ansatzweise hinbekommen. Deshalb passt es leider Gottes auch, muss man sagen, dass er sich bei seinem Versuch bei den X-Games den Rücken gebrochen hat.
Leider ja. Man muss aber auch, weil du das gerade angesprochen hast mit der Vorderradbremse, ich finde das ja bis heute faszinierend, dass die im Flug, wenn die Rotation nicht ganz passt, durch einen gezielten Gasstoß oder durchs Anbremsen, die Rotation entweder verstärken oder verringern können.
Aber das ist halt wirklich diese Gewohnheitssache. Das ist, wenn du irgendwann das ab und zu mal trainiert hast, dann ist es einfach drin. Dann denkst du, glaube ich, gar nicht mal darüber nach. Sondern es ist einfach, okay, ich brauche jetzt mal kurz einen kleinen Gasstoß, damit ich nochmal besser durch die Rotation komme und dann funktioniert es wieder. Genau. Oder Stabilität bekomme.
Also ich finde es faszinierend.
Ist es.
Diese Präzision, die Fahrer da an den Tag legen. Oh, herausragend.
Ja. Und das im Bruchteil von Sekunden. Ja. Ja, aber dann haben wir 2008, das muss man sich mal vorstellen, ne? 2002, der erste Backflip, der wirklich vernünftig gelandet wird. Dann haben wir 2006, wo es dann dazu kommt, dass es den ersten Double Backflip gibt. Und dann sind wir bei 2008, wo der erste Frontflip gestanden wird.
Und vorher aber 11 Jahre die Versuche, Backflips zu landen.
Ja, und dann auf einmal, als wenn ein Knoten geplatzt wäre, bap, 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 alles überhaupt gar kein Problem, machen wir.
Und plötzlich, ich meine, 2008 waren wir an dem Punkt, wenn du bei irgendeinem Run ohne einen Backflip angetreten bist, hast du eigentlich nichts mehr gerissen.
Genau das ist nämlich die Geschichte dabei. Und mittlerweile geht das ja schon als klassisch oder retro, wenn du keinen Backflip fährst oder wenn dann nur einen und den einfach total clean fährst. Mhm.
Das ist langweilig eigentlich geworden.
Ja, das also, kann man so sagen. Ich finde es ästhetisch, je nachdem, wie es ausgeführt ist. Ja,
es wird halt leider so gewertet. Es ist nicht mehr innovativ.
Ja, das ist absolut richtig. Aber apropos innovativ, 2009, trauriges Jahr für Jeremy Lusk.
Ja. Also ich kann vielleicht die Geschichte erzählen, wie ich das erste Mal mitbekommen habe, was hier passiert ist. Ich habe mir eine deiner angesprochenen Crash-Compilations angeguckt und habe mir bei dem Sturz von Jeremy Lusk gedacht, okay, das war hart, mal gucken, was dem alles passiert ist. Bin dann auf Wikipedia gegangen, habe nachgelesen, der ist einen Heart Attack Indian Air Backflip und bitte, sag jetzt nicht, dass ich den erklären muss, weil da passiert zu viel.
Den sollte man sich auch wirklich am besten angucken. Einfach. Ja,
aber vielleicht nicht von Jeremy Lusk.
Nee, leider Gottes nicht.
Der ist den unterrotiert, also sprich hat die Rotation nicht ganz zu Ende gebracht und ist auf dem Kopf gelandet. Und nachdem sie lange Zeit versucht hatten, ihn zu operieren, ist er dann, ich glaube, am nächsten Tag oder 2 Tage später für tot erklärt worden.
Ja, leider Gottes, das hat sich auch noch relativ lange gezogen und das war, für mich war das auch so krass. Ich habe das damals in der, wo waren das, in der Moto X Zeitschrift hatte ich das mitbekommen und hatte dann auch ein bisschen gegoogelt und dann habe ich aber interessanterweise erst 4-5 Jahre später, also wirklich so 2014 ungefähr, 2013 so in dem Dreh, habe ich dann erst das Video gesehen von Jeremy Lusk und das ist schon hart, mit dem Wissen im Hinterkopf, dass er da nicht von sich erholt hat und dass er daran gestorben ist.
Ich meine, man hat diesen Crash gesehen und es war klar, da ist was Größeres passiert.
Ja, also das ist aber halt auch wirklich so, gefühlt, er kommt auf und du denkst dir schon, das kann er nicht überleben. Ja. Also so ging es mir, weil alles irgendwie nur hin und her gewackelt hat und da keine Spannung mehr drin war, das war...
Also man hat sofort gesehen, er ist auf jeden Fall bewusstlos. Das war noch im Sturz mehr oder weniger zu erkennen. Ja. Dass er dann natürlich wirklich gestorben ist. Ich hatte halt, als ich danach geguckt habe, was passiert ist, hatte ich noch irgendwie die Hoffnung, dass die ihn halt wiederbeleben konnten. Und aber der hatte so einen erhöhten Hirndruck, dass dann eben...
Ich wollte gerade sagen, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass das mit heutigen medizinischen Möglichkeiten vielleicht möglich gewesen wäre unter gewissen Umständen.
Das war ja auch irgendwo Südamerika, glaube ich.
Ja, das war jetzt halt am Arsch der Welt, leider Gottes, mit keiner perfekten Versorgung.
Genau, das ist schon...
Und das, also es ist schon hart. Es ist sehr traurig, aber das ist halt auch mal wieder so ein bisschen so ein Moment zum darüber nachdenken, was da eigentlich alles passiert.
Ja, definitiv. Also ich stehe auch immer bei jedem Event und hoffe einfach nur, deswegen ist man da, glaube ich, auch als Zuschauer so gehypt, also zumindest geht es mir so, ich bin während der Runs total ruhig.
Na, wenn man hofft.
Weil ich immer diese Angst habe, na hoffentlich passiert jetzt nichts. Mhm. Und erst wenn der letzte Sprung gestanden ist, dann feiere ich aber dann halt so richtig.
Also, kann ich gut verstehen. Und das ist aber genau diese Anspannung, dieser Nervenkitzel, dieses Adrenalin, weshalb das ja eigentlich auch immer so beliebte Events waren, die ja außerhalb von Deutschland eigentlich immer ausverkauft waren.
Ja, klar. Aber ich möchte nicht wissen, wie es da... Also ich könnte nie mit dem Freestyle-Motocross-Fahrer zusammen sein.
Nee, um Gottes
Willen. Ich würde ja 1000 Tode sterben.
Ja, ja. Und dann auch noch das exzessive Privatleben, wenn das so geführt wird. Nee, das könnte ich nicht. Aber... 2009, wir springen wieder 2 Jahre zu 2011, denn Jaco Strong hat den ersten Frontflip gestanden bei den X Games 17.
Genau, das erste Mal in der Competition.
Genau, das erste Mal in der Competition. Und wie du es vorhin so schön gesagt hast, wurde er in der Competition nicht gestanden, wurde er nicht gestanden.
Ja, es zählt einfach nicht. Finde ich zwar Quatsch, weil der einzige Unterschied ist halt letztlich die Nervosität, die die Fahrer vielleicht haben.
Letztlich ist es ja auch so, dass sich diese Einstellung ja mittlerweile auch ein bisschen geändert hat, wenn ich alleine an Kai Haase denke, der den, wie haben sie es jetzt getauft, Bong to Frontflip, gestanden hat, und das ging ja auch um die Welt, und er hat das Ding gestanden, da kann man sagen, was man will, also Bong to Frontflip ist im Prinzip, er springt ab auf einem Plateau, stupst dann nochmal mit seinem Vorderrad das Plateau an, beziehungsweise hat mit dem Vorderrad Kontakt, zieht die Vorderradbremse, und daraus, aus diesem entstehenden Ruck, bringt er sich in einen Frontflip ein und landet den dann. Was halt komplett Banane ist, ey. Sowas zu schaffen, what the fuck.
Ja, es würde ja auch keiner anzweifeln, dass Josh Sheehan in Triple Backflip gelandet ist. Nur weil es halt das nicht in der halt Competition ist, weil du in keiner Competition so eine kranke Rampe hast.
Ja, das ist so. Aber zu Josh Sheehan kommen wir gleich. Und davor, Sabrina, lass dein Fanherz freien Lauf. Bitte, ich bin jetzt ruhig, ich gebe dir 10 Minuten Monologzeit.
Bitte nicht. Ja, wir sind im Jahr 2012 und nach einer längeren Pause, weil er psychisch einfach eine Macke weg hatte, kam das Comeback von Tom Pages zu den Red Bull X-Fighters. Man muss vielleicht kurz erklären, Tom Pages hat beschlossen, dieses ganze Backflip-Geeiere, nur noch euch springt den krasseren Backflip, hat ihn gelangweilt, deswegen hatte er auch die Lust an dem Sport verloren. Zu der Zeit hat er dann auch sein Bruder einen schweren Unfall. Der ist einen Frontflip überrotiert, hat auch mit dem Kopf gebremst, hat aber mit Koma und sehr viel Reha überlebt. Und letztlich war Tom dann eben dafür zuständig, die beiden hatten sich ein Haus geteilt, das Einkommen für die Familie zu sichern, also für sich und seinen Bruder. Kam zurück zu den Red Bull X-Fighters, erstmal in beim zweiten Stopp der Saison in Glen Helen. Und dritter Stopp der Saison, also sein zweiter in München, springt er einfach in einem Run schon mal einen Volt und einen Flair.
Das ist halt schon eine Aussage. Also nur um das mal so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen. Volt und Flair waren Tricks, die waren einigermaßen bekannt aus BMX-Sport, aber selbst da waren die Dinger noch nicht alt. Mhm.
Und Tom Pages kommt an, also ich glaube Matt Ribot hatte den Flair noch. Der war, glaube ich, so der Erste, der den relativ regelmäßigen Competitions auch mal gebracht hat.
Ja.
Aber der Volt war jetzt auch keine Pages-Erfindung, aber das war so ein Trick, da hat sich einfach keiner rangetraut damals. Den wollte niemand machen, vor allem nicht in der Competition.
Vor allem mit einem Motorrad. Also wirklich, da kann ja so viel schiefgehen beim Volt.
Absolut, und er stellt sich halt hin, macht diese beiden Tricks in einem Run. Krass. Einfach krass. Mhm. Und denkt sich dann ein Event später in Madrid, reicht ja noch nicht, dass ich damit irgendwie jeden in Grund und Boden fahre. Ich bringe den Special Flip. Auch ein Trick, der von Special Greg aus dem BMX kommt.
Ja.
Wo alle gesagt haben, den macht bis heute kein anderer Freestyle-Motocross-Fahrer. Es gibt noch eine Variation davon, die California Roll, aber diesen Special Flip, eben das Motorrad komplett loslassen, diese Rückwärtsrolle machen, macht nur er.
Ja, und das ist halt auch wirklich nochmal das Ding dabei. Die California Roll ist wirklich so die Angsthasen-Version, sage ich jetzt mal. über Angsthasen zu sprechen in so einem Zusammenhang, was die leisten, ist halt auch einfach nur unfair. Also das trifft es doch nicht mal annähernd. Das ist halt die sicherere Version, würde ich jetzt, das trifft es, glaube ich, besser. Sichere du hast halt Version trifft es, glaube
ich, eine Hand besser. Immer am Motorrad und lässt es nie komplett los.
Ja, und aber man sieht ja den die California Roll machen so viele Leute oder auch bei der X-Fighters-Veranstaltung, die du mir ja rübergeschickt hattest, die wir uns dann ja auch angeguckt hatten. Da hat fast jeder Fahrer im Halbfinale und im Finale die California Roll gemacht, aber nur einer hat wirklich den Special Flip gemacht.
Und das halt schon 2012.
Ja, und das war, ist eine richtige Aussage.
Hat damit natürlich Madrid auch gewonnen. Also da braucht man ja nicht drüber diskutieren.
Logisch.
Wenn du Special Flip, Volt und Flair in einem Run bringst und das auch noch halbwegs sauber landest, also da gibt es keine Diskussion mehr.
Überhaupt nicht. Total. Also, das heißt, wir haben 2012 abgehakt, wir haben 2013.
Tom Pages denkt sich, reicht mir noch nicht. Bringt den Flair, der zu der Zeit immer noch relativ von relativ wenigen Fahrern überhaupt gesprungen wurde. Also wir hatten das letzte Mal ja schon erklärt, ein von der Quarterpipe abgesprungene 540-Grad-Rotation. Und macht einen Superman. Also Superman heißt, er hält sich weiterhin am Lenker fest, die Beine fliegen aber quasi hinter ihm her, wie so ein wehender Umhang eben von Superman.
Und das ist halt einfach unfassbar.
Das einfach in dieser massiven Rotation noch zu machen und das Ding wirklich voll auszurotieren, was ja bis heute die Fahrer nicht richtig hinkriegen.
Ja, das ist tatsächlich der Punkt dabei.
Also kombiniert das dann halt auch wieder mit Volt Special Flip und ist damals dann auch mal wieder einen Backflip, einen Cliffhanger Backflip gesprungen. Was für ihn halt, das war so dieses, ihr sagt, ich brauche einen Backflip, um zu gewinnen, da habt ihr ihn.
Das ist halt wirklich so dieses, ja, bitteschön, dann mach den Shit halt eben. Ist mir egal.
Ich habe keinen Bock drauf, aber ich kann's.
Ja, und genau das ist es. Ja, dann 2013, er gewinnt Madrid mehr als verdient mit der Auflistung, dann 2014.
Landet er den ersten Bikeflip
mit einem Motorrad. Was halt unglaublich ist. Also, Bikeflip bedeutet wirklich, dass das Motorrad dreht sich, aber der Typ nicht.
Nee, der also, Typ bleibt in der Luft stehen und packt sein Motorrad, dreht es einmal rum, damit es wieder mit der Schnauze nach unten geht und springt quasi in die gleiche Richtung zurück, so ungefähr.
Ja. Und ich weiß nicht, dazu fällt mir gar nichts ein, das ist einfach nur bekloppt. Und geil anzusehen, also wahnsinnig geil anzusehen.
Absolut.
Da gibt es auch so geile Slow-Mo-Aufnahmen von.
Oh ja. Oh ja. Ja. Und auch noch einfach ein Volt mit einer Variation. Also Volt und No Footer. Also er geht zurück aufs Motorrad und nimmt nochmal die Füße von den Fußrasten. Man munkelt, dass er wahrscheinlich einen Heel-Clicker machen wollte, aber die Zeit nicht mehr hatte und deswegen halt nur diesen No Footer gemacht hat. Ah, ganz ehrlich, das reicht.
Ja, es reicht auch. Es reicht auch wirklich. Und Sabrina, es reicht jetzt so langsam mit Tom Pagès. Und deshalb kommen wir jetzt zu 2015, bevor du nämlich gleich wieder weiterredest über Tom Pagès.
Da geht's jetzt erstmal um Fahrer Josh kommen.
Und genau zu dem Punkt, den du ja auch schon komplett richtig angesprochen hattest, und zwar den Triple Backflip.
Ja.
Den fucking Triple Backflip. What the fuck? Was ist falsch bei den Leuten im Kopf?
Wie kommt man auf diese Idee? Und der Typ trinkt noch nicht mal Alkohol, also es war keine Idee im Suff.
Ja, na gut, okay, er hat das Ganze im Pastrana-Land gemacht, das heißt, wahrscheinlich kam Travis Pastrana irgendwie auf die Idee.
Das ist ja das Ding, Travis Pastrana, ich mach keinen Double Backflip mehr, aber ey, Shini, mach mal einen Triple Backflip.
Ja, genau. Und man kann sich das wirklich vorstellen. Ich weiß nicht, also wirklich, es war abartig, wie hoch diese Rampe war und wie hoch die Landung war. Aber Hut ab, also das Video, als er das Ding gestanden hat, da gibt es auch ein Kurzvideo von auf den Nitro Circus YouTube-Channel, meine ich.
Unbedingt angucken.
Das ist einfach krass. Das Unbedingt. Ist einfach krass.
Die Anfahrt, also, diese Geschwindigkeit bei der Anfahrt.
Ja! Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, er hat in irgendeinem Interview gesagt, dass er den vierten Gang voll ausfahren muss oder sowas. Mhm.
Ich glaube, ja.
Alter, what the fuck? Das ist unglaublich. Ein verdammten Triple Backflip.
Ich komme jetzt nicht mehr drauf, aber die hatten doch sogar hier so ein Lasermessgerät und haben noch seine Geschwindigkeit gemessen, mit der er auf die Rampe zugefahren ist.
Ja, stimmt. Weil sie das Ganze auch erstaunlich wissenschaftlich angegangen sind. Ich glaube, die haben gesagt, so und so viel Geschwindigkeit brauchst du, damit du schaffst oder damit es möglich wäre. Und damit haben sie dann gemessen.
Ja, die wollten natürlich auch das Verletzungsrisiko bei so einem krassen Trick möglichst gering halten.
Naja, auch nachvollziehbar. Also wirklich, Aufbau ist der Hammer. Es sieht auch einfach nur geil aus. Und ja, so viel zum Thema Pause von Tom Pagès. Sabrina, was ist denn noch 2015 passiert?
Es liegt ja nicht an mir, es liegt einfach daran, dass Tom Pagès zu der Zeit eine richtig kranke Phase hatte und einfach jedes Jahr einen krassen neuen Trick gebracht hat und in dem Fall dann den Alley-Oop-Flair. Den lasse ich jetzt mal dich erklären.
Ich krieg das nicht hin. Ich hatte die Hoffnung, dass du es machst.
Ich krieg das nicht hin. Aber ich finde, der Name beschreibt ihn irgendwie. Man stellt sich einen Flair vor, aber mit so einem Alley-Oop. Er zieht ihn einfach so in die andere Richtung rum, irgendwie als normal.
Ich wollte gerade sagen, also im Prinzip ist es ja, wenn er nach rechts abspringt und rechts wieder landet, springt er quasi nach rechts ab und dreht sich aber links rum, um dann zu landen.
Genau. Also man sieht gefühlt, das Motorrad will sich nach rechts drehen, aber er nimmt so richtig mit dem ganzen Körper, was auch einfach cool aussieht, diesen Schwung komplett mit und reißt das Motorrad rum in die andere Richtung.
Ja, und es sieht einfach geil aus. Also es sieht einfach geil aus. Wenn man das sieht, wie er da anfährt und dann wirklich mit was für einer Souveränität er das Ding raushaut. Also ich kann es nur euch empfehlen, guckt euch das mal an. Alley-Oop-Flair, wie wird's geschrieben, Sabrina?
Also ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. A-L-L-E-Y-O-O-P-S.
Und dann Flair wie F-L-A-I-R halt.
Der Wrestler Ric Flair oder...
Okay, gut, auf den Vergleich wäre ich jetzt nicht gekommen, aber ist auch in Ordnung. Also wenn ihr so ungefähr eingebt, dann solltet ihr es auf jeden Fall hinbekommen. Ansonsten nehme ich das Ding einfach in den Titel mit auf. Das kriegen wir schon hin. Ja. Okay.
Wir kommen dann von Tom
Pachesco. Sind wir schon bei 2016. Ja, ich musste auch gerade nochmal drauf gucken, ob jetzt noch was kommt, aber ja, es kommt es. Ja, 2016, Sabrina, hau rein. Ich höre dir gerne zu.
Greg Duffy landet den ersten Double Frontflip bei den Nitro World Games.
Double Frontflip! Das ist unglaublich!
Das sind Worte, die passen in meinem Kopf nicht zusammen.
Ja. Absolut. Double Frontflip, das musst du doch erstmal schaffen. Zwei Vorwärtsrotationen. Gut, klar, die werden sicherlich auch das passende Equipment da gehabt haben, aber trotzdem zwei verdammte Vorwärtsrotationen. What the fuck?
Es ist Wahnsinn. Es ist absoluter Wahnsinn.
Ja, ja, anders kann man es nicht sagen.
Ich bin ehrlich, das ist auch völlig irgendwie an mir vorbeigegangen, dass der das gemacht hat. Aber allein das zu lesen, Double Frontflip. Wenn man sich anschaut, wie sich bis heute die Fahrer schwer tun mit dem normalen Frontflip.
Oh ja, oh ja.
Tom Pachez hat den Frontflip mittlerweile, also bei der Finisterre-Show in der Nähe von Brest in Frankreich, hat er den auch gezeigt. Aber es ist irgendwie, es ist halt ein Frontflip. Aber der Typ springt zwei Rotationen.
Ja, genau. Das ist wieder so typisch, du kannst einen, guck mal, ich mach nur einen, nochmal plus eins.
Mhm. Ich kann ein mehr als du.
Danke, genau, auf den Spruch bin ich nicht gekommen.
Kälte, aber wo ich kann.
Wir können ja nicht weiter über Freestyle Motocross nach 2010 reden, ohne ein weiteres Mal einen gewissen Herrn zu erwähnen. Sabrina, dein Einsatz.
Ja, wir sind mal wieder, also Red Bull X-Fight, das ist jetzt ja keine World Tour mehr, sondern ist jetzt nur noch ein Event pro Jahr leider.
Ja, stimmt.
Es ist so, es hat ein bisschen an Bedeutung verloren. Das merkt man auch, dass Red Bull nicht mehr das große Geld reinputtert. Und es findet jetzt auch nur noch in Madrid statt, was aber einfach, ja, es ist gut, dass es wenigstens Madrid ist, weil da ist die Stimmung ideal. Entschuldigung. Und Tom Pachez fährt im Finale von diesem Abend einen Run mit, gut, er springt den Tsunami, den ich ja bekanntermaßen liebe. Er springt den bekannten Bolt, einen 360, ein nicht einfacher, aber wunderschöner, relativ klassischer Trick mittlerweile. Mhm. Einen Bikeflip, einen Specialflip und einen Frontflare, was mal wieder ein komplett neuer Trick ist, eine Mischung aus einem Flare und einem Frontflip.
Ja, und genau so ist es. Und es ist einfach nur bekloppt. Es ist einfach nur bekloppt.
Man muss dazu sagen, er ist diesen Run nicht besonders sauber gefahren. Also Execution... Ich war da in der Arena und hatte ein paar Mal wirklich Schiss, dass es ihn auf die Schnauze legt. Selbst dein Vater, der sonst ruhiger ist als die Mutter, war vor mir gesessen und ist permanent aufgesprungen und hat Panik geschoben.
Na, das kann ich aber auch verstehen.
Also es war echt nicht besonders sauber gefahren. Viele Footdabs, also immer mal wieder den Fuß gesetzt bei der Landung. Aber diese Dichte an krassen Tricks, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Ein Frontflip, den kaum jemand gesprungen ist zu der Zeit, von Greg Duffy mit seinem Double Frontflip mal abgesehen.
Ja.
Und den kombiniert mit einer 540-Grad-Rotation.
Das ist eigentlich unmöglich, wenn man das so hört.
Ja, es sollte wirklich nicht möglich sein. Also natürlich, auch hier muss man vielleicht dazu erwähnen, er hat ja auch diese Rampe mit dem Kicker, der quasi, er fährt drüber, das Vorderrad drückt oben so eine kleine Platte nach unten, dadurch wird das Hinterrad nach vorne oder nach oben katapultiert. Anders, glaube ich, kriegst du diesen Kick über die Quarterpipe auch gar nicht hin.
Nein.
Aber es ist einfach irre.
Es ist verdammt irre. Es ist verdammt irre. Weil das ist halt wirklich, egal ob es jetzt sauber gefahren ist oder nicht, klar, wenn es jetzt sauber gefahren wäre das Ding nochmal exorbitant genial gewesen, aber so die Dichte und die Komplexität der einzelnen Tricks kombiniert ist. Versuch sowas heutzutage mal irgendwo zu finden, egal wo, egal ob BMX-Fahrer oder Co. Das ist unfassbar.
Die haben alle irgendwelche Filler-Tricks mit dabei, irgendwas, um halt den Run aufzufüllen. Ja. Aber bei Tom Pachez kann man jetzt beim Tsunami vielleicht diskutieren. Bei ihm kann man wahrscheinlich mittlerweile sagen, ja, der Volt. Und das ist halt einfach schon schlimm, dass man sagt, der Volt ist der langweiligste Trick.
Das ist halt genau das Ding. Und ich würde auch tatsächlich sagen, aufgrund der Zeit müssen wir leider mit einem traurigen Thema heute schließen, weil wir haben ja noch anderthalb Punkte vor uns, wo wir uns ja auch in der ersten Folge schon drüber unterhalten haben.
Genau, 2017 gab es das bislang letzte Red Bull X-Fighters Event. Die hatten damals dann wohl auch Probleme ein bisschen mit der Arena in Madrid und wollten dann ein bisschen Pause machen, sich was Neues suchen. Noch trauriger übrigens, 2017 ist Tom Pachez nicht mehr mitgefahren, weil er damals verletzt war.
Das ist hart.
Es gab dann Fortsetzungspläne für 2020, aber wir wissen alle, warum die dann nicht stattfinden konnten.
Ja, dank dem wundervollen C.
Und deswegen ist momentan, ich meine, Nitro Circus tourt jetzt gerade wieder so ein bisschen. Das gibt es natürlich weiterhin. Pastrana lässt sich seinen Spaß ja nicht nehmen. Aber ja, so das Große, die wirklich großen Events sind ein bisschen von der Bildfläche verschwunden.
Hast du eigentlich nicht mehr. Also vor allem auch keine wirklichen Competitions mehr. Alles, was du jetzt noch hast, sind eigentlich Shows. Also wenn ich so jetzt an die deutschen Night of the Jams oder Masters of Dirt oder sowas denke, das sind mehr Shows, als dass es wirklich Wettbewerbe sind. Die klassischen Wettbewerbe
gegeneinander zu fahren. Das ist doch hier European Championship immer bei den Night of the Jams.
Ja, aber es hat mehr einen Show-Charakter.
Ja, finde ich auch.
Also
ja, ich gebe dir da vollkommen
recht. Hört sich jetzt blöd an, weil es ja sowieso eigentlich Show ist, dieses ganze Prinzip. Aber es fehlt wirklich dieses Gefühl von Competition dahinter.
Ja. Nee, bin ich voll bei dir. Es ist geil aufgezogen und es gibt auch irgendwie eine Siegerehrung dazu. Aber irgendwie hast du nicht das Gefühl, dass du gerade bei einem sportlichen Wettkampf bist.
Das ist leider Gottes echt das Ding dabei. Und das ist schon ein bisschen traurig. Also ich hoffe echt, dass da wieder neue Veranstaltungen mitkommen. Ich nehme schon auf jeden Fall als Hausaufgabe mit, dass ich mal versuche, da Kontakt zu dem einen oder anderen FMX-Fahrer herzubekommen. Vielleicht gibt es ja auch Informationen, die wir auch noch gar nicht wissen. Und vielleicht haben wir ja tatsächlich ganz viel Glück, dass wir jemanden davon überzeugen können, dass er uns vielleicht das nächste oder übernächste Mal beiwohnt. Denn ich würde ganz gerne...
Sie auch haben.
In der Theorie schon. Denn für die nächste Folge, wo nur wir beide da sein werden, würde ich auf jeden Fall super gerne nochmal über das Thema Fahrer sprechen.
Oh ja.
Welche unterschiedlichen Fahrer gibt es? Du hast ja eine schöne Liste nochmal mit beigefügt, wo ich auch zu dem einen oder anderen noch sehr lustige Geschichten habe. Und dann auch nochmal so einen kleinen Ausblick ein bisschen auf das Thema Tricks. Woher kam das? Was gibt es für komische Namen? Wer vergibt die Namen? Und all solche Geschichten. Um all das soll es nochmal gehen. Aber jetzt ging es wirklich rein nur um die Geschichte.
Ja, wollen wir unser Format noch bringen mit den Tricks?
Das kriegen wir hin.
Ich lasse dir den Vortritt.
Oh, du lässt mir den Vortritt sogar. Warte, jetzt muss ich einmal kurz überlegen, ob ich das... Ja, okay. Also, ich erkläre den Trick aus der Ich-Perspektive. Warte mal. Okay, passt. Du musst mal bitte Trommelwirbel machen.
Kann ich nicht.
Ich höre nichts.
Funktioniert okay. Nicht, kann ich nicht.
Okay, kein Problem. Dann einfach noch mal ein bisschen anders. Dann moderiere ich mal kurz eben an für das neue Format, was wir haben. Herzlich willkommen bei FMX Tricks schlecht erklärt. Hatten wir nicht einen anderen Namen dafür?
Nee, ich finde den gut.
Okay, dann passt das soweit. Okay, gut. Und zwar, mein Trick sieht wie folgt aus. Ich springe in der Luft. Es ist ein Trick, den kann ich auch anwenden, selbst wenn ich nicht allzu viel Airtime habe. Es ist ein sehr klassischer Trick, den ich vollführe. Und er beinhaltet auf jeden Fall, dass meine Hände bleiben auf jeden Fall am Lenker. Ich mache nur etwas mit meinen Füßen. Meine Füße verlassen also die Fußraste und gehen auch, zumindest ein Fuß geht auch über die Sitzbank rüber. Auf die andere Seite zum anderen Fuß.
Neck.
Nee. Beide Füße sind in der Luft.
Okay.
Wichtiger Punkt, ich ziehe meine Beine nicht hinter meinem Körper rüber, wie als wenn ich ab- oder aufsteige vom Motorrad, sondern vor meinem Körper. Praktisch zwischen mir und dem Tank. Über die Sitzbank.
Mhm. Ich hab's vor Augen und mir fällt der Name nicht ein. Man merkt die Profis, ich hab's dir gesagt, ich krieg's nicht hin.
Das ist überhaupt nicht schlimm. Okay, gut. Kannst du denn zumindest weiter erklären oder mit deinen Worten erklären, ob es für diesen Trick, den ich gerade beschrieben habe, auch noch einen Alternativtrick geben würde?
Ein Alternativtrick?
Ja, also den Trick, den ich ja gerade erklärt habe, das ist ja im Prinzip die Steigerung von dem ursprünglichen Trick. Ich nehme beide Füße von der Fußraste, bringe sie auf eine Seite des Motorrades und jetzt kommt ein Punkt, den ich noch nicht gesagt habe. Ich strecke sie aus und führe sie dann wieder zurück auf die Fußrasten.
Ich komme gerade überhaupt nicht drauf. Ich habe den vollen Hänger. Jetzt hast du mich endgültig verwirrt.
Okay, gut, kein Problem. Also, ich habe ja gesagt, den Trick, den ich gerade beschrieben habe, das ist der fortgeschrittene Trick. Der ursprüngliche Trick daraus, woraus das Ganze entstanden ist, ist einfach nur, ich nehme mein rechtes Bein, hebe es hoch, bringe es vor meinem Körper über die Sitzbank rüber und strecke es aus. Und dann bringe ich es wieder zurück auf demselben Weg auf die Fußraste. Tue ich dies, habe ich ein...
Ich überlasse das jetzt gerade alles dir, ich mache mich nur weiter zu saufen.
Dann habe ich ein Can-Can. Neck-Neck ist das Ganze, wenn ich es hinten über den Fender praktisch rüberziehe. Und Can-Can ist, wenn ich das Ganze, ja, logischerweise einmal umgekehrt vorne vor mir mache.
Aber den Trick, die den beiden bringe ich immer durcheinander. Deswegen kam ich auch mit dem Neck an. Und ich war so nah dran.
Und den Trick, den ich beschrieben habe, das war der No-Foot-Can-Can. Das bedeutet einfach wirklich, dass ich beide Beine von den Fußrasten nehme, auf eine Seite vom Motorrad bringe, sie einmal ausstrecke und dann auf demselben Weg wieder zurückbringe. Das war der No-Foot-Can-Can.
Danke. Danke, dass ich mich gleich zum Affen machen durfte.
Das ist überhaupt nicht schlimm. Du darfst gerne jetzt dich einmal revanchieren mit deinem Trick.
Ich glaube, ich mach's dir... Muss der jetzt von dieser Liste sein oder nicht?
Nein, 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 nein.
Oh. Okay, das ist vielleicht ein bisschen fies, weil es ein Trick ist, den auch nur ein Fahrer macht. Und nein, das ist nicht Tom Pachez.
Ich wollte es gerade sagen.
Das wäre zu einfach, die habe ich schon alle erklärt.
Okay.
Also ich springe ab, das Motorrad bleibt aufrecht, ich flippe es nicht. Die Hände bleiben am Lenker, ich strecke beide Füße zwischen den Armen durch.
Shaolin?
Nicht ganz. Und berühre mit dem Hintern den Fender. Gehe danach zurück durch die Beine und setze mich wieder aufs Motorrad und lande das Ding.
Zurück durch die Arme meinst du, ja. Mhm.
Also kleiner Tipp, der eine Fahrer, der den macht, ist Levi Sherwood. Er flippt das Ding auch, aber man kann es auch ohne Flip machen.
Nee, ich komme auf den Namen nicht. Ich habe es vor Augen. Es ist so, wie du gesagt hast, der Hintern. Es ist praktisch kein Kiss of Death, sondern es ist ja im Prinzip so.
Kiss of Ass.
Ja, genau. Das könnte man jetzt eher sagen. Oder der Ass of Death. Das trifft es vielleicht auch. Nee, aber da komme ich überhaupt nicht auf den Namen.
Vielleicht ein kleiner Tipp: Man nennt auch Frauen, die im Bett nicht besonders aktiv sind, so.
Was?
Das ist der Starfish. Was?
Das ist der. Auf den Namen muss man doch erstmal kommen, auf den Starfish. Das hat doch jetzt nicht sonderlich viel damit zu tun.
So nennt er das Ding. Ich find's witzig. Und irgendwie finde ich ihn cool.
Okay, gut. Das ist mehr als in Ordnung und das kann ich verstehen. Und ich würde mal sagen, mit dieser wundervollen Sensation geht's zurück ins Studio. Nein, aber wirklich, Sabrina, es hat mir einen Heidenspaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Aufnahme und auf Folge 3 von unserer FMX-Folge. Wir gucken mal, welche Gäste wir dir vielleicht in Zukunft hier dann mit zu einladen dürfen und begrüßen dürfen. Ich würde mich sehr freuen. Wir schauen einfach mal, was wir da gedeichselt bekommen. Ansonsten, ganz lieben Dank für deine Zeit, fürs Ausarbeiten und für die Aufklärung, wie viele tolle Tricks Tom Pages gemacht hat.
Immer wieder gerne.
Das freut mich gern. Deshalb bleibt von mir aus auch nur noch zu sagen, einen wunderschönen Tag wünsche ich dir, Sabrina, und tschüss in den Süden.
Dir auch und tschüss in den Norden.